Hallo und herzlich willkommen bei Starke Trennungskinder, dem Podcast für getrennt lebende Eltern. Dieser Podcast begleitet dich in allen Phasen deiner Trennung, von der unausgesprochenen bis hin zur Patchwork-Familie. Hier geht es um Gefühle, Verantwortung und darum, wie du deine Trennung bewusst gestalten kannst, immer mit dem Blick auf euer gemeinsames Kind. Dieser Podcast ist für alle Eltern, deren Kinder später einmal sagen sollen: Ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Schön, dass du da bist und schön, dass du zuhörst. Eine Trennung passiert nie nur zwischen zwei Menschen. Sie betrifft ein ganzes System, vor allem wenn du Kinder hast. Familie, Freunde, Kolleginnen und befreundete Familien. Und dieses Umfeld, ob es will oder nicht, hat mehr Einfluss, als den meisten bewusst ist. Heute schauen wir uns genau an, wann Umfeld zur Ressource, also zur Kraftquelle wird, wann es oft gut gemeint, aber eben dann leider schwächt, welche typischen Sätze Druck erzeugen und welche Worte wirklich stärken. Wir sprechen darüber, wie Betroffene ihrem Umfeld sagen können, was sie brauchen und wie das Umfeld unterstützen kann, ohne Partei zu ergreifen. Denn am Ende geht es nicht nur um das Paar, sondern vor allem um die gemeinsamen Kinder.
Und wir sprechen heute eben nicht nur zu denen, die selbst in einer Trennung stecken, sondern natürlich auch direkt an das Umfeld. Das heißt, wenn du Umfeld bist, wenn du Freundin bist, Angehöriger, Schwester, Kollegin, Arbeitgeber, Elternteil, dann bleib bitte unbedingt dran. Die Folge ist für dich richtig wichtig. Denn dein Verhalten, deine Worte, deine Haltung, genau das macht den Unterschied. Du kannst zum einen stabilisieren, du kannst Koregulation ermöglichen und auch selbst koregulieren. Und manchmal kannst du auch ganz unbewusst den Druck verstärken oder auch Loyalitätskonflikte verschärfen. Wir beide wissen aus eigener Erfahrung, liebe Susanne, wie groß der Unterschied sein kann. Und deshalb starten wir heute einmal richtig persönlich.
Ja, Katja, das tun wir, denn wir sind ja beide getrennt und die Frage stelle ich dir mal, wie hast du dein Umfeld denn erlebt? Also welches Verhalten hat dich getragen und welches hat dich geschwächt?
Ich fange mit dem Umfeld an, an das ich mich sehr gerne erinnere, also an das Positive, an das Stärken. Ich habe erfahren in der Trennung, dass ich sehr gehalten wurde in Form von Verständnis. Also es gab auf jeden Fall auch, ich verstehe dich, manche haben gesagt, ich habe mir das vielleicht auch schon gedacht, ja, über Jahre hinweg, wo ich selber noch gar nicht gesehen habe. Es gab ganz viel Gehör, dass ich einfach reden konnte, ohne bewertet zu werden. Es wurde akzeptiert, zum einen, ja, also es haben auch ganz, was heißt ganz viele, aber auch einige einfach akzeptiert und ich wurde wirklich auch aufgefangen und gehalten in meiner Entscheidung, denn eine Entscheidung fällt man ja auch nicht so von heute auf morgen, sondern wir wissen ja und das habt ihr ja auch schon in den Folgen davor gehört, dass es ein Prozess ist. Es ist ja auch gut überlegt und lang überlegt gewesen, da einfach zu wissen, ich kann an die Stelle immer hingehen, ich kann da immer reden, ich kann da meine Gefühle, Emotionen loswerden, ohne dass ich verurteilt oder bewertet werde. Das hat mir wahnsinnig geholfen und mich sehr getragen. Und dazu kommt, das ist mir ganz wichtig, ich habe sehr schöne, neutrale Gespräche mit den Schulen geführt. Ich habe die Lehrer mit ins Boot geholt und sie darum gebeten, mich aufmerksam zu machen, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und ich habe meinen Arbeitgeber, also einen meiner Arbeitgeber mit ins Boot geholt und wir haben gemeinsam nach Lösungen geguckt. Ja, also wie kann ich Stunden erhöhen, wie kann ich sie vielleicht auch wieder reduzieren, ich war da sehr offen und hatte wirklich das Glück oder habe das Glück, einen wahnsinnig offenen Arbeitgeber zu haben. Ich habe auch sehr Negatives erlebt. Also es gab schon auch Freunde in Anführungsstrichen, die ich dachte, sind Freunde, die ihr eigenes Urteil gebildet haben und sich dementsprechend verhalten haben, ohne mit mir darüber zu sprechen. Mhm. Das heißt, Elton war auf einmal anders und ich habe mich gefragt, was ist denn los? Also was ist denn jetzt los? Und die hatten ihr eigenes Bild über mich das hat mich schon verletzt, weil ich dachte, wir sind befreundet. Und selbst nach einem Gespräch wollten sie nicht meine Situation hören. Und es waren wirklich überwiegend Freunde, die mich nicht mehr gefragt haben, wie geht's dir? Die haben das einfach so hingenommen. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie sich für mich interessieren. Da gab es aber dann auch die Erfahrung, dass sie gesagt haben, es tut mir leid, ich war selber überfordert und wusste nicht, wie soll ich reagieren? Willst du darauf angesprochen werden oder nicht? Also es ist ähnlich wie bei einem Trauerfall. Und ganz spannend ist, ich habe eine Person, die es nicht akzeptiert hat, die hat die Trennung nicht akzeptiert, die hat es nicht wahrhaben wollen und hat versucht, unsere Ehe zu retten, in Form von, dass sie mir oder uns Tipps gegeben hat, wo wir hingehen können zur Eheberatung, ja, die dann ja schon lief oder vorbei war, die es wirklich fast ein Jahr gebraucht hat, um uns der Trennung tatsächlich anzunehmen und zu akzeptieren. Das fand ich super, super spannend. Und natürlich bin ich auch sehr verurteilt worden. Ja, mit 3 Kindern und Haus und Co., so wie wir das natürlich alle kennen. Bist du dir sicher? Möchtest du das wirklich? Ihr habt doch so viel aufgebaut. Das schmeißt man doch nicht einfach so hin. Also da merke ich jetzt, wenn ich es ausspreche, mich immer noch ein bisschen teasert, weil natürlich schmeiße ich das nicht einfach so hin. Also das wissen wir alle, dass da mehr dahinter steckt. Und wenn ich noch einfließen lassen darf, es hat viel in meinem Inneren verursacht. Also gerade so eine Verurteilung, wie ich es jetzt auch wahrnehme, wenn ich es wieder sage, merke ich sofort, wie mein Körper zu mir spricht und mein Nervensystem. Ja, dass ich schon merke, da klopft aber mein Herz, da fange ich schon wieder an, so unruhig zu werden, würde gern gauchen und eigentlich gern auch gehen, ja, wenn ich an die Person denke, so ein bisschen in den Fluchtmodus. Ich bleibe hier. Und deswegen möchte ich natürlich in der Podcast-Folge heute auch nochmal so unser Nervensystem beleuchten, nochmal um zu verstehen, was abgeht und auch nochmal für dich, wenn du Umfeld, Teil des Umfeldes bist, dass dir klar wird, was du auslösen kannst durch die Worte im Inneren deines Gegenübers. Und das würde ich super gern teilen.
Ganz
Susanne,
wichtig.
Möchtest du uns ein bisschen was von dir sagen, denn wir sind ja zu zweit und deswegen finde ich schon auch ganz spannend, wie du die Trennung denn erlebt hast. Also gibt es was, wo du sagst, das hätte ich mir da gewünscht oder das war bei dir positiv?
Also da gibt es so zwei ganz einprägsame Geschichten, und zwar die eine ist mit einer lieben Freundin von mir, also jetzt kann ich wieder sagen Freundin. Damals hat uns die Trennung tatsächlich erstmal temporär auseinandergebracht, und sie hat sehr viel jetzt im Nachhinein gesehen, wir haben uns danach auch nochmal drüber unterhalten, von ihrer eigenen Geschichte mit hineingebracht. Also ihr eigenes Erleben hat dann auch so ein bisschen gedrängt, es unserer damaligen, also nicht unserer damaligen, sondern unserer Tochter zu erzählen, die damals eben 6 Jahre alt war, und ich musste mich aber selbst erstmal sortieren. Also ich war noch nicht so weit und wollte diese Entscheidung selbst treffen, und sie hat da so ein bisschen hingedrängt, sage ich jetzt mal. Das hat mich sehr verunsichert tatsächlich. Und sie hat mir dann auch einen Brief geschrieben, und ich habe ihr einen Brief zurückgeschrieben, in dem dann auch stand, dass ich glaube, dass wir hier an der Stelle erstmal nicht miteinander weiterkommen. Also unsere Freundschaft ist dann tatsächlich erstmal auseinandergegangen, musste sich sortieren. Und diese Freundin hat sich dann auch getrennt nach einigen Jahren von ihrem Partner und kam dann auf mich zu und hat sich tatsächlich entschuldigt und hat gesagt, jetzt verstehe ich, wie du dich damals gefühlt hast. Und das tut mir leid. Und das war irgendwie auch schön, das zu hören, weil man ja eh oft denkt, dass man in so einem Trennungsprozess wie so ein Alien ist, ja. Also wenn ich da nicht gerade eine Begleitung habe, die mir immer mal spiegelt, hey, es ist alles in Ordnung, dann ist man gerade, finde ich, auf sein Umfeld oder auf die Reaktion des Umfeldes auch so angewiesen, weißt du? Man ist da auch so ein Stück weit abhängig von den Menschen, die man liebt letzten Endes. Ne? Und wenn natürlich nicht, dass noch was verloren geht oder dass noch was zerbricht. Und das ist das ja, was ich häufig auch in meinen Begleitungen dann höre, dass sich Menschen eben abwenden. Wir kommen dann gleich nochmal dazu, warum das so ist. Ne? Und deswegen finde ich diese heutige Folge auch so nicht nur spannend, sondern vor allen Dingen auch wichtig. So. Und das Zweite, was ich gerne erzählen möchte, das ist so ein bisschen ein Eingeständnis jetzt im Nachhinein für mich selbst. Also im Sinne von, da hätte ich anders reagieren können. Mich hat damals eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin angesprochen und hat das höchstwahrscheinlich in meiner Wahrnehmung nicht so mit den richtigen Worten gemacht. Ne? Also ich habe mich sehr angegriffen gefühlt und habe dann auch, weiß ich noch, direkt gesagt, wissen Sie, nicht jedes Verhalten hat vielleicht was mit der Trennung zu tun. Und statt mich im Nachhinein nochmal zu reflektieren, also man muss auch dazu sagen, ich war damals noch keine Trennungsbegleiterin, war sehr mit Scham und Schuld behaftet, weil ich halt damals die Person war, die sich getrennt hat und wollte das am liebsten eigentlich gar niemandem erzählen, ja. Und habe da auch wirklich die Schule nicht so richtig mit ins Boot geholt. Es tut mir im Nachhinein irre leid. Also ich keine Ahnung, warum ich das nicht getan habe. Heute würde ich das natürlich vieles anders machen. Aber damals war das so. Und im Grunde genommen wollte die Lehrerin nichts Böses, ne? Die hatte das Kind im Blick und wollte mir wahrscheinlich irgendwie mitteilen, hey, wir merken was an dem Verhalten. So. Und dadurch, dass sie vielleicht auch nicht geschult war, so wie man Eltern nun anspricht, nicht unbedingt auf dem Hof, wenn man jetzt das Kind gerade abholt, sondern eben wirklich mal sagt, hey, lassen Sie uns mal einen Termin zusammen machen. Mir ist da Folgendes aufgefallen. War das für mich damals nochmal wie so eine, da kommt wieder jemand, ja, und verurteilt dich. Und das wäre gut gewesen, da ein bisschen mehr das Mindset dahingehend zu öffnen, tatsächlich. Also das sind so meine Geschichten. Ich bin mir sicher, also da sind noch mehrere, aber es geht ja so ein bisschen darum, dass wir einen kleinen Einblick geben. Und ich könnte wetten, dass der oder die ein oder andere, die uns jetzt zuhört, sich da definitiv wiederfindet oder eben noch nicht. Und eben dagegen eben da so ein bisschen auch ansteuern kann. Ne? Und Katja, man sagt ja, ist mir vorhin so eingefallen, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein Dorf, für eine Trennung auch. So. Und das möglichst schon vor der Trennung. Also das heißt, ich begleite ja viele Frauen, die sich trennen wollen, aber eben eine Begleitung dafür brauchen, weil sie eben alles alleine nicht schaffen. Und da bauen wir schon immer ein unterstützendes Dorf mit auf, weil das eine ganz feste Säule ist. Ne? Also wenn ich nicht nur den Fokus auf die noch Partnerschaft habe, sondern weiß, hier in meinem Rücken stehen Person XY, mein Arbeitgeber steht hinter mir und so weiter, dann kann ich aus einem ganz anderen Standing heraus agieren und Dinge auch organisieren. Ne? Also das heißt, mehrere stabile Säulen in meinem Umfeld bedeutet auch weniger Ohnmacht und weniger Hilflosigkeit. Und ich fand das vorhin so schön, Katja, wie du das gesagt hast, was schmettert denn das Umfeld aus Angst oder selber Hilflosigkeit einem meistens entgegen? Das sind ja so typische Sätze wie, hast du dir das gut überlegt? Hast du mal an die Kinder gedacht? Ihr wart doch immer so ein Traumpaar. Das wirft man doch nicht einfach weg. Vielleicht ist es ja nur eine Phase. Und das ist tatsächlich übergriffig, ja. Also das ist, weil natürlich hat sich dieser Mensch Gedanken gemacht. Der ist ja nicht aufgestanden und hat gesagt, ach Mensch, was mache ich denn heute mal? Ich trenne mich. Nee, das sind meine Jahre davor, die ich emotional, aber auch körperlich teilweise leide. Das dürfen wir nicht vergessen. Und gerade Frauen, Katja, die leiden bis sonst wohin. Also da sind Frauen dabei, die überlegen 5, 6 Jahre, ob sie sich trennen oder nicht, tun alles für ihre Beziehung. Und letzten Endes wird ja dann gesagt, sag mal, hast du eigentlich mal an die Kinder gedacht bei dem Ganzen? Und das ist natürlich etwas, was total schwächt, ja. Das stärkt ja überhaupt nicht so. Und deswegen, Katja, kommen wir dann jetzt auch so ein bisschen zu dir in der Überleitung. Wenn so eine Bewertung auf einen trifft, was kann das so in unserem Nervensystem auslösen? Also wie fühle ich mich dann eigentlich? Und wie kann ich da auch ein bisschen rauskommen, auch wenn das Umfeld jetzt vielleicht mich nicht so durch diese Zeit trägt?
Naja, ich finde, es ist super schwer, weil dein Umfeld ist ja wie so ein, es ist ja ein Netz, ja. Wir sprechen ja auch von einem sozialen Netz. Es ist ein Netz, das dich trägt. Wir wissen, wir sind Bindungs- und Beziehungsmenschen. Und wenn Beziehungen in einer Extremsituation, wo mein Nervensystem ja sowieso schon high level ist, also wirklich auf Anschlag, und jemand dann nochmal was draufsetzt, es unfassbar viel verursachen kann. Bevor ich es erkläre, ich möchte eins noch dazu fügen. Du hast gerade eben erzählt, von dem, der sich trennt. Ich habe auch erlebt, dass das Umfeld, Freunde, Familie, wer auch immer, jemanden, der von dem sich getrennt wurde, dass das Umfeld gerne in den Opfermodus mitgeht. Oh Gott, du Arme. Oh, vielleicht ja. Oder so ein bisschen Hoffnung schürt, ja. Schwierig, ganz schwierig, weil du bleibst dann im Mangel. Du hilfst dadurch einfach nicht. Aber wir kommen nachher, mir ist es eingefallen, ich fand es super wichtig, nochmal zu sagen. Und du hast vorher auch was erwähnt, dir das vorher zu erschaffen. Ich möchte dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen Tipp noch mitgeben, bevor wir weitermachen. Bevor du hast ein soziales Netz, bevor du die Trennung aussprichst, du hast alles dich gepuffert, überlege dir vorher, wer möchte ich sein nach der Trennung? Also wer ist mein Higher Self? Wo will ich hin? Wie will ich mich fühlen? Weil auch das, du hast vom Stärken gesprochen, Susanne. Wie kann ich mich stärken? Auch dadurch kann ich mich wahnsinnig stärken mit der Vision, mit der Version von mir selbst, die ich bin oder der ich bin nach der Trennung. So, jetzt komme ich wieder zurück, was Bewertung im Nervensystem auslöst. Gerade eben so Bewertungen von außen, die du erwähnt hast, war doch klar, naja, du übertreibst ein bisschen oder hast du dir das gut überlegt? Also gerade für uns Mütter sind ja so Sätze, hast du an die Kinder gedacht? Also da merke ich echt, das ist so, also da merke ich auch selber in mir diese Ablehnung, die ich dadurch bekommt oder auch so, ich gehöre auch nicht mit, auch totale Wut, Wut. Und ich gehöre irgendwie auch so eine Bedrohung, du gehörst jetzt auch irgendwie nicht mehr dazu, weil du bist keine gute Mutter. Wir werten ja automatisch, ja. Unser Nervensystem und unser Gehirn wertet sofort, um eskalieren zu können. Und ich kann ja auch sagen, ich stelle mich selber total in Frage, habe ich jetzt wirklich richtig entschieden? Also wir sind sowieso in so einem unsicheren Modus, ja, wo unser Sympathikus, Herzklopfen, innere Unruhe, so eine Rechtfertigung auch hervorruft, ja, eine Wut, Verteidigung. Und all das ist Kampf in dem Prozess, wo ich ja vielleicht sowieso schon gekämpft habe, damit die Beziehung funktioniert. Und jetzt muss ich mich rechtfertigen, natürlich nicht, aber unser Nervensystem versucht dadurch zu überleben. Wenn der dorsale Vagus, also unser Nerv, der uns koreguliert, erstarrt, dann ist es so dieses, okay, ich mach die Schotten dicht, ich höre es nicht mehr, ich schäme mich, wie du es vorher beschrieben hast, dein dorsaler Vagus war on fire, ich ziehe mich lieber zurück und dann komme ich in diesen Opfermodus. Und aus dieser Haltung kann ich mich nicht auf Augenhöhe trennen und schon gar nicht für die Kinder. Das ist nicht möglich. Ja. Das heißt, gerade nach einer Trennung ist unser Bindungssystem wahnsinnig sensibel. Ja, und Bewertungen fühlen sich oft an wie, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht, ich darf so vielleicht gar nicht fühlen. Und wichtig für dich zu wissen, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist einfach dein Nervensystem, das Schutz sucht. Das Schutz sucht, damit du für dich selber gut überleben kannst. Ja, also Bewertungen aktivieren immer einen Stress in uns. Und wenn wir reden oder was aussprechen dürfen und da gehalten werden, einfach nur zuhören und sagen, so wie du das erzählst, ich verstehe das. Ich verstehe, wie du das siehst. Dann koreguliere ich automatisch. Ja. Und sobald ich in Zweifel komme, habe ich jetzt das Richtige gemacht, sollte ich vielleicht doch noch aushalten, allein für die Kinder, wird das Trauma verstärkt. Also wenn ich irgendwie, wir haben alle kleine Traumen, ja, gerade so in Bindungsthemen. Und gerade wenn ich so emotional dann verletzt werde von meinem Umfeld, oder auch der wo eben geblieben ist, der getrennt wurde, habe ich vielleicht nicht genügend getan, vielleicht hätte ich doch mehr machen sollen, ich habe die Zeichen einfach übersehen, dann kann das einfach auch so ein Vertrauen in ein selber und in das Umfeld erschüttern. Ja, so, wem kann ich noch was erzählen? Also das Trauma wird sozusagen nochmal reaktiviert in unserem Bindungssystem. Und das hat eine ganz zentrale Wirkung. Und das kann sein, ich vertraue den anderen nicht mehr, weil sie verurteilen mich. Ich vertraue der Welt vielleicht auch gar nicht mehr. Oder ich vertraue meiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Ja, und genau der dritte Punkt, in die eigene Wahrnehmung nicht mehr zu vertrauen, dann bin ich nicht mehr in der Reflexion, sondern dann bin ich wirklich im absoluten Alarmmodus. Das heißt, Amygdala, also unser wirklich Kampf, Fight or Flight ist auf Hochtouren. Und wir wissen, das haben wir in den Podcast-Folgen auch schon erwähnt, wenn wir High Level sind, wenn die Amygdala schreit, Hilfe, Flucht oder Kampf oder Starr, ja, Freeze, dann sind wir nicht im präfrontalen Kortex. Wir können nicht denken. Und das ist ganz ungut für eine Trennungssituation, weil dein Kind es sofort mitbekommt. Mama ist unsicher, Papa ist unsicher, ambivalent, hin und her gerissen. Und die Kinder zeigen das durch ihr Verhalten. Und zwar immer. Es ist so. Und deswegen ist es total wichtig, dass du im Umfeld jemanden hast, der dir zuhört. Und wenn es bedeutet, wie du vorher erzählt hast, Susanne, dann ruht vielleicht einfach mal eine Beziehung oder eine Freundschaft. Und wenn du das Umfeld bist, wirklich, auch wenn du für dich urteilst, weil irgendwelche Geschichten vorausgegangen sind und mitfühlst, weil du selber erlebt hast, ja, auch mich als Freundin, wenn meine Freundin sagt, er hat sich von mir getrennt, weil er hat eine andere oder er liebt mich auf einmal nicht mehr, dann muss ich aufpassen, was macht das mit mir? Und oft bin ich dann als Freundin in dem Modus, und das habe ich auch erlebt, wo ich mich an meine Vergangenheit erinnere und mir denke, boah, so ein Arsch, wie kann der nur? Oder und meine Wut und mein Feuer da drauf setzt, weil ich selber damit einfach noch nicht abgeschlossen habe. Und genau da gilt's wieder, Achtung, du bist Umfeld und du kannst ganz viel unterstützen, indem du zuhörst, nochmal wirklich sagst, ich verstehe das und vielleicht auch zusprichst, aber nicht in dem Bösen, sondern in dem Wohlwollen. Und auch gar keine Perspektive aufzeigen, wie, ja, das wird schon wieder bla bla bla. Da bin ich jetzt nicht. Jetzt im Moment geht's mir beschissen. Und jetzt im Moment brauche ich jemanden, der mich auffängt. Und ja, das ist super, also Koregulation ist einfach wahnsinnig wichtig. Und auch erklären, wenn ich impulsiv reagiere, als ich Umfeld, zu sagen, ich bin jetzt gerade selber in meiner Erinnerung, wo ich glaube, ich bin jetzt gerade gar keine gute Ansprechpartnerin. Ja, also auch, und da sind wir also ein bisschen beim, ja, in so einer Dynamik auch wieder drin. Ja, ja, also da es scheiden sich da auch so ein bisschen die Geister. Wer ist, wer steht da zu mir? Und so eine Trennung macht immer ganz viel auch im Umfeld, und dein Umfeld wird oft auch nochmal neu sortiert. Und das darf sein, und letztendlich bin ich schon auch dankbar dafür, dass es sich sortiert hat, auch wenn es im ersten Moment traurig war. Hm.
Ja. Wir kommen auch da gleich nochmal drauf zurück, weil ich finde das ganz, ganz wichtig und elementar in diese Täter-Opfer-Spirale. Das will ich auf jeden Fall noch mit ansprechen. Ich möchte nochmal ganz kurz beim Umfeld bleiben, um da so ein bisschen auch vielleicht eine Lanze zu brechen für Menschen, die eben aus dem Affekt, sage ich jetzt mal, solche alten Sprüche rauslassen, wo sie vielleicht im Nachhinein sogar sagen, oh, das war jetzt nicht so schlau. Also es steckt ja immer etwas dahinter, nämlich in allem, was wir tun, Bedürfnisse. So. Und dahinter könnte natürlich auch stecken, ich habe die Angst, jemanden zu verlieren. Also wir nehmen jetzt mal Oma und Opa beispielsweise. Also bleibt das dann noch so? Sehe ich meinen Enkel immer noch? Oder? Also die ganzen eigenen Bewertungen, die kommen ja dort auch noch mit rein. Ne? Also auch den eigenen Druck, irgendwie Partei ergreifen zu müssen, weil ich eben, und jetzt komme ich so ein bisschen dazu, in dieses Schubladendenken. Wir teilen, und das haben wir ja ganz oft in unserem Podcast auch schon mitgeteilt, wir teilen ganz oft in Täter und Opfer ein, also in gut oder böse. So, wir tun uns einfach unglaublich schwer, so eine Neutralität in so eine Ausnahmesituation zu bringen. Das heißt, es ist für mich einfacher, die Schublade zu öffnen und zu sagen, ah, alles klar, da kommt jetzt der Täter rein und da kommt das Opfer. Aber was passiert denn in dem Moment, wenn ich das noch verstärke? Also, ne, du hast vorhin das schöne Beispiel genannt, indem ich eben dann nochmal reingehe und sage, ach ja, oh Gott, und es tut mir so leid und dann vielleicht noch gegen den anderen spreche. Dann passiert nämlich Folgendes, dass, ich benenne es jetzt mal so, das Opfer sich immer weiter hineinspult und der Täter, obwohl er das vielleicht gar nicht möchte, die verlieren die Augenhöhe, ne? Da wird irgendwie wie so eine Selbstwerterhöhung passiert da. Und da sage ich immer, dann könnt ihr nicht auf Augenhöhe miteinander die Trennung vollziehen und schon gleich gar nicht euer Kind damit gut begleiten. Und deswegen, und das haben wir ganz ans Ende jetzt auch dann irgendwann, ne, wir sind noch nicht am Ende des Podcasts, aber dann hineingepackt, was die richtigen Worte denn eigentlich sind. Also wie finde ich denn die richtigen Worte in diesem Moment? Aber hier ist eben auch ein wichtiger Satz, beide Seiten anzuschauen und vielleicht auch für dich, der jetzt in der Trennungssituation ist, eben diesen Satz auch mitzunehmen, das Umfeld reagiert oft aus einer eigenen Angst und ganz selten aus einer Bosheit heraus. Das darf man natürlich dann wieder ins Gespräch gehen und sagen, nee, pass auf, das ist jetzt ungünstig für uns, auch für unsere Nachtrennungsfamilie, das möchte ich nicht, ne? Also, aber das erstmal zur Einordnung und zur Erklärung, genau. Und was ja auch noch passiert bei der Täter-Opfer-Dynamik ist, dass die Kinder auch relativ leicht in so einen Loyalitätskonflikt geraten können. Ne? Wenn sie merken, ich bin jetzt hier bei Oma und Opa oder bei einem anderen Familienmitglied und spüre da auch, hier hat sich etwas verändert. Hier kann der andere Elternteil hat hier keinen Platz mehr beispielsweise, ob das im Gespräch ist oder ob das in meiner Haltung als Erwachsener gegenüber dem anderen ist. Das spüren ja Kinder sofort. Also die spüren ja jede Verhaltensveränderung, die wir da an den Tag legen. Deswegen, ich würde sogar jetzt mal diesen starken Satz mit reinnehmen, dass Kindeswohlgefährdung nicht erst bei Gewalt beginnt, sondern da, wo Kinder in Loyalitätskonflikte geraten. Und da ist es einfach wichtig, dass das Umfeld einen guten Leitfaden hat, wie reagiere ich denn, wenn ich nicht aus dem Affekt heraus reagieren soll. Und
wobei ich da ergänzen muss, die dauerhaften Loyalitätskonflikte, ja. Also wenn das Kind wirklich dauerhaft in einem Loyalitätskonflikt ist, das wird immer mal passieren. Ja, also es ist immer, das passiert immer irgendwie. Ja, also du siehst, vielleicht weiß es nicht genau, wo soll ich heute Nacht übernachten? Und dann ist es aber auch gut, wenn ich merke, oh, ist das irgendwie so ein Konflikt, weil dem Papa geht's schlechter oder der Mama geht's schlechter, dass ich in der Haltung bin und sage, du, für mich ist es in Ordnung. Du darfst jetzt beim Papa übernachten. Für mich, also es muss natürlich für mich fein sein. Es geht wirklich darum, fürs Kind wird es einfach richtig ungut, wenn es dauerhaft, und da spreche ich wirklich über Wochen hinweg, in diesem Konflikt bleibt. Weil das ist so eine große Last für dein Kind und das darfst du erkennen. Genau. Wollte ich noch hinzufügen.
Ja, das stimmt. Definitiv, weil ich glaube auch, Kinder geraten auch in nicht getrennten Familien in Loyalitätskonflikte. Das heißt, wenn Eltern sich streiten, hat das Kind ja auch temporär mal das Gefühl, oh Gott, ich muss mich jetzt hier auf eine Seite schlagen, wenn das nicht aufgelöst wird in der Familie. Ne? Also das ist eben auch ganz wichtig. Ich überlege jetzt gerade, Katja, was für uns noch wichtig ist für unseren Podcast, was wir vor allen Dingen noch nicht gesagt haben. Vielleicht so ein paar konkrete Geschichten noch mit reinzubringen. Also wirklich so für die Betroffenen, also sprich für die Menschen, die sich trennen, sich zu hinterfragen, wer ist mein Dorf? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Wer fängt mich auf? Mit wem teile ich was? Auch das ist wichtig. Du musst nicht mit jedem alles teilen. Also halte dich auch zurück bei den Menschen, wo du sagst, da habe ich ohnehin schon ein ungutes Gefühl. Also auch da dich wirklich zu hinterfragen, also bewusst zu wählen. Und wo hole ich mir professionelle Unterstützung? Ja, also wann ist es auch an der Zeit, dass ich merke, hier werden vielleicht auch auf der anderen Seite Allianzen gebildet, obwohl ich das gar nicht möchte, und hör da wirklich auch auf dein Bauchgefühl. Also was brauchst du in dem Moment und wen brauchst du in dem Moment und für das Umfeld, dir die Frage zu stellen, reagiere ich jetzt aus Angst oder aus einer Haltung heraus? Also aus welchem Gefühl reagiere ich heraus? Dient das, was ich tue oder sage, dem Kind oder meinem Bedürfnis nach Schuldigen? Will ich jetzt die Schublade aufmachen, auf zu, oder bin ich bereit, meine Scheuklappen aufzumachen und out of the box zu denken? Also fördere ich ja Augenhöhe oder eher nicht? Und ja, das ist sind tatsächlich so, bevor wir jetzt zum Abschluss zu den Worten kommen, die wir euch jetzt hier im, für euer Gespräch, für eure Gespräche vielleicht auch nochmal mitgeben wollen, finde ich, sind es so die wichtigsten Leitplanken. Katja, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich finde schon auch, wenn ich merke, also in unserem Podcast merkt man schon, wir möchten gern, dass du an dem, schon an dem Punkt bist der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir fangen ja nicht von unten an, sondern wir möchten schon gerne eine Ebene haben. Deswegen auch das Umfeld darf schon eine Ebene haben. Also ich brauche ein Umfeld, das reflektiert genug ist und checkt, hey, irgendwie, boah, da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Und deswegen darf ich als Betroffene schon auch sagen, pass auf, ich weiß, dass du mir helfen willst. Im Moment hilft es mir aber nicht. Ich brauche, ich wünsche mir von dir. Kannst du bitte mir einfach zuhören? Und dann schaue ich, wie entwickelt sich's weiter. Bleibt dieses Netz? Wird es vielleicht sogar größer? Formt es sich neu? Und wie stark wird's? Man wird das Netz auch vielleicht ein bisschen kleiner, aber dafür stärker. Und ich kann mich noch mehr fallen lassen. Ich bin noch regulierter in mir selbst, weil ich weiß, dieses Netz ist so dick. Es kann kommen, was wolle. Ich bin gehalten. Und einen Satz, den möchte ich, der fällt mir ein und den möchte ich mitgeben. Wir brauchen ein soziales Netz. Ja, du hast gesagt, wir brauchen ein Dorf. Und das sehe ich ganz genauso. Und gleichzeitig, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bin irgendwie allein, weil vielleicht keiner erreichbar ist oder weil jetzt keiner Zeit hat, darfst du dir immer sagen, ich bin nie alleine, weil ich bin bei mir. Mhm. Und ich finde das so einen schönen Notsatz, der mir selber auch oft geholfen hat, auch wenn ich jemanden gebraucht hätte, dass ich wusste, aber Katja, du bist doch gar nicht allein, du bist doch da. Ich bin noch selber da. Und es hilft mir für einen kurzen Moment der Selbstregulation.
Ja.
Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen mitgeben, nicht nur wie ich mich als Betroffene abgrenzen kann, sondern was natürlich auch noch das Umfeld sagen kann. Also was kannst du als Freundin, Familie wirklich mitgeben, was auch hilfreich ist.
Ja.
Möchtest du dazu was sagen, Susanne?
Gerne, gerne. Also wirklich statt bewerten eben eine Orientierung zu geben, ne, für alle. Also sowas wie, ich bin da, egal wie ihr euch entscheidet. Es müssen gar keine Romane sein, die du da verfasst, sondern wirklich, wenn du das Umfeld abbildest, ich bin da, egal wie ihr euch entscheidet. Ich vertraue darauf, dass du deine Entscheidung gut getroffen hast. Ja, so. Was brauchst du gerade von mir? Der wichtigste, wenn überhaupt in jeder Situation, wenn ein Mensch hilfesuchend zu dir kommt, erstmal nicht zu bewerten oder Lösungen zu finden, sondern ich sehe gerade, dass es dir echt schlecht geht. Was brauchst du gerade von mir? Was kann ich dir gerade geben? Ja, also so bei den Menschen zu bleiben. Ja, wie kann ich dich unterstützen, ohne die Situation zu verschärfen? Auch wichtig. Und mir ist wichtig, dass es den Kindern gut geht. Was glaubst du, brauchen sie gerade? Das ist ein total cooler Satz, weil das zum einen zeigt, weil es bringt den Gegenüber so ein bisschen raus aus dieser Wut vielleicht auch, die da gerade da ist. Das bedeutet nicht, ich will nicht damit sagen, dass die wütende Freundin, was hast du ja vorhin schon gesagt, mit klugen Ratschlägen oder mit tollen Fragen, ja, also wenn die in ihrer Wut ist, natürlich kann ich die Wut aufnehmen und sagen, was für ein... So, da mache ich kurz mit, aber nicht dauerhaft. Also, das hat man ja vorhin schon besprochen, genau.
Ja, und ich darf auch sagen, wenn es jetzt mein Ex-Partner ist, ich darf auch, zum Beispiel, wenn sich meine Cousine jetzt trennt, dann darf ich auch zu ihr sagen, du, pass auf, ich bin aber genauso für deinen Nochmann da. Also ich mag euch beide und ich will für euch beide da sein. Wenn du mich mehr brauchst, bin ich mehr für dich da. Und wenn er mich braucht, bin ich aber auch für dich da. Also auch die Getrennten in keinen Konflikt kommen, sondern dass ich als Freundin oder als Cousine ganz klarstelle, ihr seid mir beide gleich wert. Wenn du mich mehr brauchst, dann bin ich für dich da. Ja, wir sind Familie, logisch. Also das von vornherein auch klarzustellen, damit die Betroffenen gar nicht in eine Loyalität kommen. Ja, der möchte jetzt mit mir nichts mehr zu tun haben, sondern dass es auch gleich klar ist. Und das darf ich erwähnen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und Katja, vielleicht noch ein, zwei Sätze für die Person, die eben auf das Umfeld zugeht, also die sozusagen die Personen abbilden, die sich gerade trennen. Finde ich auch schön. Frag mich lieber, was brauchst du gerade? Statt hast du dir das gut überlegt? Ne? Also da sind wir wieder im Umkehrschluss dieser der anderen Frage, die ich gerade gestellt habe. Und auch, ich brauche gerade Stärkung, keine Bewertung. Also das setzt natürlich voraus, dass ich auch ganz klar meinem Gegenüber sagen kann, was ich gerade brauche. Ne? Das ist eben auch an der Stelle wichtig. Wenn Kritik nötig ist, manchmal ist es das ja, also vom Umfeld zur betroffenen Person, da sage ich immer, jetzt bin ich wieder bei meinem Beispiel mit der Lehrerin, das war ja, ne, sie wollte offensichtlich mir helfen und ich habe es aber als Kritik aufgefasst, dann könnte man sowas sagen wie, hey, darf ich dir was spiegeln? Also mir ist da aufgefallen, dass ich nehme wahr, das darf ich dir das sagen? Also erstmal dieses Einverständnis einholen und ein ganz krasser, cooler Satz ist, was würde euer Kind jetzt sagen, wenn es hier mit sitzen würde, jetzt hier an diesem Tisch? Wie würde es die Situation bewerten? Das natürlich kann ich gut machen, wenn die Person vor mir sitzt mit einem halbwegs regulierten Nervensystem. Also wenn die sich gerade selber, ne, dann ist wahrscheinlich erstmal dieses, hey, was brauchst du jetzt? Aber in einer ruhigen Minute tatsächlich auch mal so ein bisschen konfrontativ zu sein, weil das hätte ich mir manches Mal gewünscht, dass mir jemand mal den Kopf gerade gerückt hätte, tatsächlich. So, und das passiert meistens, aber Katja, machen wir uns nichts vor, nicht im Freunden- oder Bekanntenkreis, sondern das passiert mit einer neutralen Begleitung. Also da höre ich auch ganz anders hin, da höre ich ganz anders zu, ne, wenn das jemand neutral begleitet, genau. Also,
und ich bin nicht befangen.
Richtig, genau. Ne, wir können also zusammenfassend sagen, Katja, Umfeld ist eine riesige Ressource oder eben...
Oder ein massiver Verstärker von Drama. Das können wir leider auch sagen.
Genau.
Absolut, ja.
Egal wie es ist, Kinder brauchen regulierte Erwachsene, und nicht nur die eigenen Eltern, sondern eben auch ein reguliertes Umfeld letzten Endes. Und wenn das, wenn die beiden zusammenarbeiten, Umfeld als auch die Personen, die eben gerade davon betroffen sind, die Eltern, dann können die gemeinsam was richtig Geiles schaffen für die Kids und auch für sich selbst. Weil man denkt ja immer, Trennung bringt einen so auseinander, aber in dem Moment kann es auch einen wieder zusammenbringen. Ja, also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich gehe erstmal wieder zu meiner Familie zurück. Ich ziehe da vielleicht sogar erstmal wieder ein. Ich brauche vielleicht auch wieder diesen Schutz der Familie, um dann aus diesem Bau wieder hervorzuklettern und wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das ist natürlich schön, wenn gerade die Familie einen mit offenen Armen empfängt. Und wenn es die Familie nicht ist, dann eben die selbstgewählte Familie mit Freunden und Bekannten.
Und gleichzeitig ist es ja auch das Netz für die Kinder und nicht nur deines als Betroffener, als Getrennter, der sich getrennt hat, sondern es ist ja auch ein großes Netz für die Kinder.
Mhm.
Und da sind wir bei unserem Leitspruch, liebe Susanne.
Ja.
warum wir das alles tun, ist unser Herzblut, weil uns daran so viel liegt, dass eure Kinder einfach mal sagen können, wir hatten eine wundervolle Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Und damit schließen wir diese Folge ab und verabschieden uns und freuen uns wahnsinnig und sagen Danke, dass du zugehört hast und freuen uns wahnsinnig auf die nächste Folge.
Genau so ist es, Katja. Schön, danke. Tschüss.
Tschüss. Das war eine neue Folge von Starke Trennungskinder. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gerne unseren Podcast und schau in die Shownotes. Dort findest du alle Links und Infos zur Folge. Wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast bewertest oder weiterempfiehlst. So können noch mehr Eltern von unseren Impulsen profitieren. Für dich und dafür, dass euer Kind später einmal sagen kann, ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Bis bald, deine Katja und deine Susanne.